Ich fange heute mal mit einer Beobachtung an, die ich im Coaching und in Orientierungsgesprächen wirklich regelmäßig mache. Fast wöchentlich. Jemand kommt zu mir und irgendwo in dem Gespräch taucht es auf. Ich habe Barrett. Oder mein Arzt hat gesagt, ich könnte irgendwann Barrett kriegen. Und dann schaue ich in das Gesicht dieser Person und ich sehe dort etwas, das ich nur als stumme Panik beschreiben kann. Weil Barrett gleichgesetzt wird mit Krebs, ist nur eine Frage der Zeit. Das stimmt nicht. Und ich sage das nicht, um zu beruhigen, weil beruhigen so nett klingt. Ich sage das, weil die Zahlen es sagen, weil die Leitlinien es sagen. Und weil ich finde, dass Betroffene das wissen sollten, bevor sie sich jahrelang mit einer Angst herumtragen, die so nicht gerechtfertigt ist. Deswegen gibt es diese Episode. Ich werde heute durch das Thema Barrett führen. Was es ist, was die Zahlen wirklich sagen, warum Barrett häufiger diagnostiziert wird, als er tatsächlich vorliegt und was das alles für dich bedeutet, wenn du mit stillem Reflux zu tun hast. Keine Verharmlosung, aber auch kein unnötiges Erschrecken. Lass uns das sachlich anschauen. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Was ist Barrett überhaupt? Eine Schutzreaktion, kein Todesurteil. Ich fange mit dem Grundprinzip an, weil ich glaube, dass es sehr vieles von der Angst darum damit zu tun hat, dass Barrett falsch erklärt wird. Barrett-Ösophagus oder Barrett-Speiseröhre, beides ist geläufig, bedeutet, ein bestimmter Abschnitt im untersten Teil der Speiseröhre hat sein normales Gewebe verändert. Das Plattenepithel, das dort eigentlich hingehört, wurde durch Zylinderepithel ersetzt. Das klingt bedrohlich, ist es aber zunächst nicht. Denn diese Veränderung ist eine Anpassungsreaktion. Der Körper sagt, da kommt immer wieder Säure hoch, das normale Gewebe hält das nicht gut aus. Also baue ich um. Das neue Gewebe, das Zylinderepithel, ist widerstandsfähiger gegenüber dem Säuremilieu. Der Körper versucht, sich zu schützen. Barrett ist in diesem Sinne kein Versagen des Körpers, es ist ein Versuch des Körpers, mit einer anhaltenden Belastung umzugehen. Das veränderte Gewebe hat allerdings eine Eigenschaft, die man im Blick behalten muss. Es hat ein höheres Risiko für weitere Zellveränderungen. Und das ist der Punkt, an dem der Begriff Krebsvorstufe in die Welt kam. Aber und das ist entscheidend. Nicht jede Krebsvorstufe wird zu Krebs, nicht annähernd. Ich komme gleich zu den Zahlen, aber zuerst noch kurz zu den Graden, weil das der Teil ist, den viele Menschen in dem Moment, wo sie aus der Spiegelung kommen, gar nicht wirklich erklärt bekommen haben. Es gibt drei Befundkategorien bei Barrett. Erstens, Barrett ohne Dysplasie. Das ist der Befund, den die meisten bekommen. Es sind Barrett-Zellen vorhanden, aber es sind keine erkennbaren Krebsvorstufen zu sehen. Kein Alarm. Zweitens, niedriggradige Dysplasie. Hier gibt es Zellveränderungen. Diese Diagnose sollte durch einen spezialisierten Pathologen bestätigt werden, weil die histologische Abgrenzung schwierig ist. Drittens, hochgradige Dysplasie. Hier ist das Risiko einer bereits vorhandenen oder sich entwickelnden Neoplasie deutlich höher. In der Regel wird dann eine endoskopische Therapie empfohlen. Das ist die Unterscheidung, die wirklich zählt. Nicht die Diagnose Barrett allein, sondern mit oder ohne Dysplasie. Und wenn ja, welcher Grad? Ein Barrett ohne Dysplasie ist nicht dasselbe wie ein Barrett mit hochgradiger Dysplasie. Das ist wie der Unterschied zwischen einer gelben und einer roten Ampel. Beide sagen etwas, aber eben nicht dasselbe. Das tatsächliche Krebsrisiko und warum 0,12% eine andere Zahl ist, als du dachtest. Jetzt zu den Zahlen. Und ich bitte dich, diese Zahlen wirklich aufzunehmen. Nicht wegzuhören, weil Zahlen trocken klingen, sondern weil diese Zahlen dir etwas nehmen können, das du vielleicht schon lange mit dir rumträgst. Eine große dänische Registerstudie hat das jährliche Risiko für ein Adenokarzinom, also das Karzinom, das den Speiseröhrenkrebs beschreibt, den man nach einer Barrett-Diagnose bekommen könnte, in einer Barrett-Population untersucht. Das Ergebnis: 0,12% pro Jahr. 0,12% pro Jahr. Das bedeutet, von 1000 Menschen mit Barrett-Diagnose entwickeln statistisch gesehen etwa 1,2 pro Jahr ein Adenokarzinom. Früher wurde häufig von 0,5% pro Jahr gesprochen. Das war schon eine andere Zahl, die Einordnung brauchte, aber selbst diese Zahl ist inzwischen nach unten korrigiert worden. 0,12%. Ich sage das nicht, um das Risiko wegzureden. Es ist nicht null. Und für die Menschen, bei denen sich tatsächlich ein Karzinom entwickelt, ist das keine Statistik, das ist ihr Leben. Das nehme ich ernst. Aber ich sage das, weil eine Zahl von 0,12% nicht die Grundlage für stumme Panik ist, sondern sie sollte die Grundlage für informierte, ruhige Aufmerksamkeit sein. Und es gibt noch etwas Wichtiges. Diese 0,12% sind ein Durchschnittswert. Das Risiko ist nicht für alle gleich. Es ist deutlich höher bei hochgradiger Dysplasie. Es ist niedriger bei Barrett ohne Dysplasie. Männer haben im Durchschnitt ein höheres Progressionsrisiko als Frauen. Rauchen, längere Barrett-Segmente, weitere Faktoren spielen eine Rolle. Einzelne Studienwerte lassen sich nicht 1:1 auf jeden Menschen übertragen. Aber sie geben Orientierung. Und die Orientierung, die diese Zahl gibt, ist: ein Barrett-Befund ohne Dysplasie ist kein Vorzeichen für Unvermeidliches. Woher kommt diese Angst? Die Geschichte der 25%-Zahl. Woher kommt das Bild, das so viele Menschen haben? Barrett gleich Krebs, nur eine Frage der Zeit. Dafür müssen wir kurz in die Wissenschaftsgeschichte. Im Jahr 2002 erschien eine kleine US-amerikanische Studie, die für einige Aufregung sorgte. Untersucht wurden 110 männliche Veteranen, die sich in einem Krankenhaus der US-Veteranenversorgung einer Darmkrebsvorsorge unterzogen haben. Und bei 25% dieser Männer wurde ein Barrett-Ösophagus gefunden. 25%. Das ist eine Zahl, die sich einprägt. Das Problem: diese Gruppe war keine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung. Ältere Männer, spezifische Krankengeschichten, eine sehr spezielle Situation. Eine kleine Gruppe, die nicht für alle steht. Eine größere Untersuchung aus dem folgenden Jahr mit 961 Patienten fand bei allen Untersuchten insgesamt 6,8% mit Barrett. Und bei den Menschen, die nie in ihrem Leben Sodbrennen gehabt hatten, lag die Prävalenz bei 5,6%. Ein langstreckiger Barrett fand sich bei 0,36% der Niesodbrenner. Völlig andere Zahlen. sachlicher, weniger aufregend. Und im selben Heft von Gastroenterology, in dem 2002 quasi diese Veteranenstudie erschien, hat ein Gastroenterologe einen Kommentar geschrieben. Er zweifelte die 25%-Zahl der Veteranenstudie offen an. Sein Kommentar trug den Titel Barrett's Eisberg? Fragezeichen. Dieser Kommentar wurde kaum beachtet. Die 25% blieben hängen. Der Zweifel daran verschwand in der Schublade. Ich erzähle das nicht, um Wissenschaft schlecht zu reden. Forschung funktioniert so. Studien erscheinen, werden diskutiert, korrigiert, eingeordnet. Das ist normal. Das Problem entsteht, wenn eine aufsehenerregende Zahl weitergetragen wird, ohne die Einordnung mitzunehmen. Studienergebnisse hängen stark davon ab, wer untersucht wird. Eine kleine Gruppe älterer Männer mit bestimmten Vorerkrankungen ist einfach kein Spiegel der Bevölkerung. Das ist keine Kritik an der Studie, es ist eine Mahnung zur Vorsicht beim Übertragen der Zahlen. Jetzt komme ich zu einem Punkt, über den ich im Coaching wirklich regelmäßig spreche. Und der Punkt ist dieser. Barrett wird häufiger diagnostiziert, als er tatsächlich vorliegt. Das ist keine Spekulation. Das ist gut dokumentiert. Und es hat drei Hauptgründe. Erstens die Verwechslung an der Grenze. Am Übergang von Speiseröhre zum Magen gibt es eine Linie, die Z-Linie. Diese Grenze kann im Endoskop unregelmäßig aussehen, leicht verschoben wirken, gereizt erscheinen. Ein kurzer Barrett und eine bloß gereizte, verschobene Z-Linie sehen im Endoskop verdammt ähnlich aus. Gerade bei wenigen Millimetern ist die Abgrenzung Auslegungssache des Untersuchers. Zweitens, die fehlende Biopsie. Und das ist der entscheidende Punkt. Eine Barrett-Diagnose ist erst dann gesichert, wenn eine Gewebeprobe, eine Biopsie, die typische Zellumwandlung auch bestätigt. Wird Barrett nach dem bloßen endoskopischen Eindruck auf den Befund geschrieben, ohne histologischen Nachweis, dann steht da eine Diagnose, die nie bestätigt wurde. Und was passiert dann? Beim nächsten sorgfältig biopsierten Eingriff ist der Barrett weg. Nicht, weil er sich zurückgebildet hat, sondern weil er beim ersten Mal nie da war. Studien zeigen, bei einem erheblichen Teil der Patienten, bei denen an der irregulären Z-Linie Biopsien entnommen wurden, fand sich histologisch kein Barrett, sondern lediglich eine Entzündung. Und von den Patienten, die beim ersten biopsierten Eingriff einen positiven Befund hatten, waren beim nächsten Eingriff in der Mehrheit der Fälle viele negativ. Nicht, weil es eine Rückbildung gab, sondern weil beim ersten Mal kein gesicherter Barrett vorlag. Drittens, die Kriterien selbst schwanken. Was in Deutschland als Barrett gilt, nämlich der histologische Nachweis der typischen Zellumwandlung, ist in Großbritannien schon mit weniger erfüllt. Dieselbe Speiseröhre bekommt in zwei Ländern zwei verschiedene Befunde. Das ist kein Einzelproblem, das ist ein strukturelles. Was bedeutet das jetzt für dich? Es bedeutet kein histologischer Nachweis, kein Barrett. Wenn du eine Barrett-Diagnose hast, darf deine erste Frage sein, wurde das durch eine Biopsie auch bestätigt? Wenn nicht, dann hast du möglicherweise einen Befund nach Sichtbefund. Das ist kein gesicherter Barrett. Fünftens. Jetzt komme ich zu dem Punkt, der besonders für dich relevant ist, wenn du mit stillem Reflux zu tun hast. Und ich spreche darüber, weil ich es im Coaching wirklich dauernd erlebe. Menschen mit stillem Reflux landen nicht selten mit einem Barrett-Verdacht beim Arzt oder mit einem Barrett-Befund, der sich dann in Luft auflöst. Und ich glaube, ich weiß warum. Gasförmiger Reflux, also stiller Reflux, transportiert Säure in die Speiseröhre. Auch wenn er anders ist als klassischer saurer Reflux, Säure ist dabei. Und diese Säure kann im unteren Bereich der Speiseröhre, genau da, wo die Z-Linie liegt, die Schleimhaut reizen. Das Ergebnis im Endoskop: eine gereizte, leicht verschobene Z-Linie. Genau das Bild, das an der Grenze zwischen Barrett und Nicht-Barrett so schwer zu beurteilen ist. Ob stiller Reflux selbst einen Barrett-Ösophagus verursachen kann, ist wissenschaftlich nicht belegt. Das behaupte ich auch nicht. Was ich aber sage, ist, das endoskopische Bild wird verfälscht. Und wer dann einen Befund, Verdacht auf Barrett bekommt, ohne dass eine Biopsie das bestätigt hat, der trägt vielleicht eine Diagnose mit sich herum, die möglicherweise überhaupt nie gestanden hat. Gerade bei stillem Reflux gilt deshalb Biopsie vor Befund. Und ich sage das nicht, um das Medizinsystem zu kritisieren. Ich sage es, weil es etwas ist, das du wissen und nachfragen kannst. Du darfst fragen, du solltest fragen, wurde das bioptisch bestätigt? Kontrollintervalle. Was sagt die Leitlinie wirklich? Ein letzter inhaltlicher Block, bevor ich zum Fazit komme. Und der ist wichtig, weil er viele Menschen beschäftigt. Wie oft muss ich zur Kontrolle? Es gibt Menschen, denen wird nach einem Barrett-Befund ohne Dysplasie jährliche Kontrolle empfohlen. Jahr für Jahr. Und manchmal fragen sie sich, ist das wirklich nötig? Die Antwort laut aktueller Leitlinie meistens nein. Die aktuelle deutsche Leitlinie empfiehlt bei einem Barrett ohne Dysplasie zunächst eine Kontrolle nach einem Jahr. Das ist auch sinnvoll, man möchte den Befund einmal bestätigen und schauen, dass sich nichts verändert hat. Wird bei dieser Kontrolle nach einem Jahr wiederum keine Dysplasie festgestellt, sollen weitere Untersuchungen abhängig von zusätzlichen Risikofaktoren wie eventuell der Barrett-Länge, männlichem Geschlecht, Rauchen im Abstand von 3 bis 5 Jahren erfolgen. Die europäische ESGE-Leitlinie differenziert noch etwas stärker nach der Länge des Barrett-Segments. Bei einem Segment zwischen 1 und 3 cm alle 5 Jahre, zwischen 3 und 10 cm alle 3 Jahre und ab 10 cm in einem spezialisierten Barrett-Zentrum. Und bei einer unregelmäßigen Z-Linie oder Zylinderepithel unter 1 cm in der Regel keine routinemäßigen Biopsien und keine Überwachung. Das ist der Handlungskorridor, den Leitlinien vorgeben. Wenn dir etwas anderes empfohlen wird, darfst du fragen, warum. Du darfst deinen Arzt fragen, wurde eine Dysplasie festgestellt? Ist die Diagnose histologisch eindeutig? Wie lang ist das Barrett-Segment? Gab es auffällige Areale? Welche Risikofaktoren liegen bei mir konkret vor? Das sind keine unangemessenen Fragen. Das sind die richtigen Fragen. Und noch ein Hinweis: Nicht nur das Intervall zählt, auch die Qualität der Untersuchung. Eine gute Barrett-Endoskopie schaut sorgfältig, dokumentiert, macht gezielte Biopsien. Eine fachgerecht durchgeführte Kontrolle in einem erfahrenen Zentrum kann sehr viel wertvoller sein als häufige oberflächliche Spiegelungen. Ich fasse zusammen. Barrett-Ösophagus ist eine Gewebeveränderung im untersten Teil der Speiseröhre, eine Anpassungsreaktion des Körpers auf anhaltenden Reflux. Er ist nicht automatisch eine Vorstufe zu Krebs, die unausweichlich wird. Das jährliche Progressionsrisiko liegt bei 0,12%. Das ist kein Grund zur Panik. sondern es ist Grund für informierte, ruhige Aufmerksamkeit und für regelmäßige Kontrollen im leitliniengerechten Abstand. Die Zahl, die vielen Menschen im Kopf hängt, die 25%, stammt aus einer kleinen speziellen Studie, deren Ergebnisse nicht auf die Allgemeinbevölkerung übertragbar sind. Sie wurde früh hinterfragt, dieser Zweifel wurde zu selten weitergegeben. BERT wird häufiger diagnostiziert, als er vorliegt, weil Diagnosen nach Sichtbefund vergeben werden, ohne Biopsie. Kein histologischer Nachweis, kein gesicherter BERT. Und wenn du mit stillem Reflux zu tun hast, gasförmiger Reflux kann das endoskopische Bild an der Z-Linie verfälschen. Auch das kann zu einem Befund führen, der sich bei näherer histologischer Untersuchung nicht bestätigt. Was ich mir für dich wünsche, dass du diese Informationen aus dieser Episode mitnimmst, nicht um dich in Sicherheit zu wiegen, die nicht angebracht ist, sondern um mit deiner Diagnose ruhiger und klarer umgehen zu können, um die richtigen Fragen zu stellen, um zu wissen, was du nachfragen darfst. BERT ist ein Befund, der Aufmerksamkeit verdient, aber keine Angst, die dein Leben verdunkelt. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, habe ich zum BERT-Artikel auf magenkompass.de eine Ergänzung und Aktualisierung geschrieben. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit deiner Situation, deinen Befunden, deinem Reflux mal in Ruhe jemanden sprechen möchtest, der sich auskennt, du findest mich unter magenkompass.de Orientierungsgespräche. Dort kannst du ein Gespräch buchen, wenn du noch am Anfang stehst und erstmal schauen möchtest, was Magenkompass zu bieten hat. Das kostenlose E-Book mit den Ernährungslisten ist ein guter erster Schritt. Link ebenfalls in den Shownotes. Danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Episode. Pass auf dich auf.